Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Hemingway war der Meinung, dass es keinen treueren Freund gibt als ein Buch. Und wir stellen Ihnen heute Bücher vor, die zu Freunden werden können, weil sie auf wunderbare Weise von Freundschaften erzählen. Bei fast jeder Umfrage, die der Börsenverein unter Lesern macht, klagen die fast immer, dass der Markt zu unübersichtlich ist, weil es einfach zu viele Neuerscheinungen gibt und die Orientierung fehlt. Was sich wirklich zu lesen lohnt, dazu geben wir hier jeden Monat eine Liste heraus und die wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Bei mir sind meine Kolleginnen Miriam C. und Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion. Diesmal hat man ja den Eindruck, die Liste hat fast schon ein Motto und zwar Freundschaft. Ist da mein Eindruck richtig, Kim?
Ja, genau. Wir haben das ausgesucht, weil wir gemerkt haben, das ist uns auch wichtig. Es ist ein Thema, das jetzt gerade auch noch mal so nach, ein bisschen viel strapaziert vielleicht, aber post-Covid-mäßig noch mal deutlich geworden ist. Freundschaft ist wichtig, war in diesen Zeiten wichtig. Und ich habe jetzt mal schnell geguckt bei buchhandel.de, das mache ich ganz häufig, wenn wir auch solche Bücher aussuchen. Da findet man 2693 Treffer allein zum Thema Freundschaft. Und das, finde ich, zeigt doch schon, ja, an dem Thema ist was dran. Und wir haben jetzt natürlich nicht diese Anzahl von Büchern sortiert, aber haben schon mal so einen kleinen Ausblick in unsere Buchauswahlen gemacht.
Von aktuellen Titeln, aber als wir über Freundschaft nachgedacht haben, sind uns natürlich dann auch sofort Klassiker der Literaturgeschichte eingefallen, die von Freundschaft als einem der ältesten Themen der Menschheit erzählen. Man könnte sogar anfangen, ich bin mal sehr weit zurückgegangen, wenn man ins antike Griechenland, in die Epen von Homer schaut, da gibt es sogar schon so unzertrennliche paar Freundespaare. Freundschaft in dieser Zeit heißt dann aber einfach oft, dass man an der Seite des anderen kämpft. Also wer auf der gleichen Seite wie ich in den Krieg zieht, der kann nicht mein Feind sein, der muss mein Freund sein. Und das fand ich jetzt auch nochmal interessant, als wir unsere Liste zusammengestellt haben, was wir unter Freundschaft verstehen. Das hat sich auch geändert über die Jahrzehnte, über die Jahrtausende.
Und jetzt steht ja ein Buch auf der Liste ganz oben und zwar Der Handschlag, die neue Geschichte einer großen Geste. Und wenn man mal davon ausgeht, dass eigentlich aus jede Freundschaft aus so einer Art Bekanntschaft entsteht, dann könnte das ja schon so der Ursprung jeder Freundschaft sein, dieser Handschlag, oder?
Ja, genau. Das ist ja so die Berührung, die erstmal zeigt, ich bin offen, ich bin auch unbewaffnet, daher kommt das natürlich, also Hände frei und ich bin hier. Hallo, wunderbar, wir können uns kennenlernen. Das ist eine ganz schöne Geste und die ja auch so ein bisschen jetzt gerade in diesen Zeiten, wo jeder Kontakt so ein bisschen verpönt ist, würde ich mal sagen. Also nach Corona haben Leute aufgehört, sich immer so die Hand zu geben. Früher war das ja gutes Benehmen. Also ich habe das noch richtig eingetrichtert bekommen von meinen Eltern. Wenn man irgendwo neu ist, gibt man die Hand. Und das ist so ein bisschen ausgeschlichen worden durch diese Zeit. Und jetzt muss man sagen, dass dieses Buch zum Handschlag wir deswegen so richtig wichtig fanden. Denn die Autorin, die Ella Al-Shamahi, die ist streng religiös groß geworden. Und da war es für sie als Frau jahrzehntelang oder jahrelang, muss man sagen, war jede Berührung der Hände verboten. Und erst als sie dann säkulär lebte, hat sie jetzt eben gesagt, was ist das eigentlich für ein Tabu? Woher kommt das? Und jetzt hat sie sich in ihrem wirklich tollen Buch die Geschichte des Handschlags angeguckt und das überraschend vielseitig, witzig und geistreich. Sie blickt nämlich wirklich weit. Sie geht in die Biologie, die Kulturgeschichte. Sie guckt auf aktuell politische Perspektiven. Und denn, wie sie schreibt, sagt sie, der Handschlag ist der Goldstandard menschlicher Interaktion. Und sich daran zu erinnern mit diesem Buch, das ist tatsächlich eine große Freude.
Und man gibt dann auch lieber wieder die Hand danach, wenn man es gelesen hat.
Ja, genau, wenn man sich einfach nochmal deutlich macht, hey, das ist der Anfang.
Der Anfang von Freundschaft.
Hoffentlich.
Genau, dann ist noch drauf von Pankaj Mishra, der war ja auch hier im Gespräch in der Lesart, der Roman Goldschakal. Und der ist ja eigentlich bekannt als Essayist und eher theoretischer Denker, hat aber jetzt nach über 20 Jahren, wenn ich mich recht entsinne, eben diesen Roman geschrieben. Und da ist ja Freundschaft schon auch nicht so ganz so eine ganz schwierige oder ambivalente Sache, oder Miriam?
Ja, das stimmt. Es kommt, glaube ich, eine Art von Freundschaft, ein Verlauf einer Freundschaft vor, wie der ganz oft in der Literatur ist. In dem Roman erzählt Pankaj Mishra vom Indien der 80er Jahre. Und da gibt es eine Hauptfigur, Arun, einen jungen Mann, der hat es vom Rand der Gesellschaft an eine Elite-Uni Indiens geschafft. Und seine Familie muss dafür wirklich viele, viele Opfer bringen, also Unmengen von Geld bezahlen. Die Schwestern dürfen keine Ausbildung machen, müssen sofort arbeiten. Alles wird also in diesen Sohn investiert. Und als dann aber Arun an die Uni in Delhi kommt, kommt, da ist er ja erstmal ganz unten in so einer richtig brutalen Rangordnung, die es da gibt unter den Studierenden. Er wird schikaniert von seinen Kommilitonen, gedemütigt, genauso wie zwei andere Studierende oder Studenten dort, die aus ähnlichen Verhältnissen kommen. Und diese Erfahrung, das schweißt erstmal diese drei Männer zusammen. Sie werden Freunde und dann aber nach der Uni, da entwickeln die sich in ganz unterschiedliche Richtungen. Also einer wird Milliardär, wird aber auch kriminell, einer wird Schriftsteller, einer zieht sich ganz zurück. Und das ist, glaube ich, jenseits jetzt von dem politischen Aspekt, den das Buch aus hat, ist ein sehr politisches, sehr thesenstarkes Buch, ist das, glaube ich, wirklich so ein Motiv von Freundschaft, dass die sich oft in Gemeinsamkeiten erstmal begründet, aber dann im Laufe des Lebens in so ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln kann. Und so ganz kommt man nie voneinander los. Es verbindet dann einen immer noch was, aber man ist eigentlich zu sehr unterschiedlichen Menschen geworden.
Hm. Aber wir hatten jetzt auch schon ganz am Anfang mal angedeutet, dass das jetzt nicht so ganz neu ist, dass Bücher in, also dass Freundschaft in Büchern eine Rolle spielt. Mir war vorher natürlich sofort diese ganze Kinder- und Jugendbuchsache Hanni und Nanni, fünf Freunde eingefallen. Das ist eigentlich ein klassisches Thema.
Ja, absolut. Ich muss aber sagen, wenn man in den richtigen Kanon jetzt der Weltliteratur schaut, in die Erwachsenenliteratur, wenn man so will, dann ist Freundschaft eben ganz oft was erzählt wird als Freundschaft unter Männern. Also das war tatsächlich ganz viele Jahrzehnte so. Ich habe zum Beispiel auch gedacht an Hermann Hesse, Narziss und Goldmund. Ich glaube, das ist eins wirklich der meistgelesenen Freundebücher, weil das wird, glaube ich, auch viel in der Schule einfach gelesen. Da geht es ja auch um diese beiden Klosterschüler, Narziss und Goldmund, die eben Freunde werden und dann aber ganz unterschiedlich sich entwickeln. Also eigentlich auch so ein bisschen wie bei Pankaj Mishra, ganz unterschiedliche Lebenswege einschlagen. Einer wird da Mönch, einer wird Künstler. Und dass es jetzt wirklich so prominente Freundinnenbücher aber auch gibt, gerade in so einem Literaturkanon, ich glaube, das ist erst so ein Phänomen der letzten 10, 20 Jahre. Also Elena Ferrante hat zum Beispiel Mein liebstes Freundinnenbuch geschrieben oder Eva Menasse ist mir noch eingefallen, die hat vor, ich glaube, es ist auch schon 10 Jahre her, Quasi-Kristalle geschrieben, ein Buch auch über eine sehr komplexe Freundinnenschaft. Also das ist, glaube ich, eine Neuerung, die es so gibt, wenn wir dieses Segment der Literatur anschauen.
Im Kinder- und Jugendbuchbereich, da ist das natürlich ein ganz riesiges Thema. Vielleicht so als wichtiger Punkt, da spielt einfach Freundschaft fast in jeder Geschichte eine Rolle. Das ist wirklich lustig, dass man es so verortet in dieses Kindesalter, dass man so sagt, da ist das wirklich ein Riesenthema. Und mich hat schon ein bisschen überrascht, als ich dann jetzt auch in Vorbereitung für dieses Gespräch nochmal geguckt habe, was gibt es, was habe ich gelesen, was ist da aufgetaucht, da habe ich gemerkt, für Erwachsene und das Thema Freundschaft, da ist das im Sachbuchbereich zum Beispiel gar nicht so richtig verwurzelt. Da wird das oft ein bisschen problematisiert, wenn dann gibt es um die Geschwisterbeziehung, um die Elternbeziehung. Es gibt zwar auch ein Freundinnenbuch, aber häufig ist da so etwas, was ist da falsch? Was läuft da schief in der Beziehung? Also es ist nie das Positive, so wie macht eine Freundschaft was aus? Warum ist die wichtig? Warum ist die für Erwachsene wichtig? 2014 gab es mal ein Buch von Wilhelm Schmid, der hat wirklich vom Glück der Freundschaft geschrieben und dann eben gesagt, ja, was sind eigentlich Freunde? Gibt es mehrere Arten von Freundschaft? Also der hat mal so einen Blick gewagt. Dann gibt es natürlich viele Briefwechsel. Das passt jetzt so ein bisschen auch, was Miriam gesagt hat, wo ja ganz häufig dann auch ganz intime Einblicke gegeben werden in Freundschaften. Also Sarah Kirsch, Christa Wolf gibt es einen schönen Briefwechsel oder die Freundschaft zwischen Walter Benjamin und Bertolt Brecht, die ist auch sehr gut beleuchtet worden. Aber wie gesagt, in diesen Sachbüchern, die wir jetzt so angucken, ist eben sowas wie der Handschlag dann doch eher eine kleine Ausnahme, dass wirklich mal positiv auf etwas geguckt wird und gesagt wird, da ist es. Was es gibt, und das fand ich jetzt lustig, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, ich habe gesagt, mein Poesiealbum ist weg. Ja. Miriam sagt, was ist das? Diese Freundschaftsbücher, die boomen wie verrückt. Also da kann man, wenn man das eingibt, da findet man, ich weiß nicht wie viele, wo man wirklich wie so in Kindertagen ein Foto, gemeinsame Geschichte und sich so gegenseitig was einschreiben kann. Das fand ich ganz lustig, dass das für Erwachsene noch da ist. Aber eben das Wesen der Freundschaft anzugucken im Sachbuch, da könnte man tatsächlich noch ein Feld eröffnen.
Was mir auch gerade noch eingefallen war, dass ja in diesem Coming-of-Age-Roman ja eigentlich auch ohne Freundschaft gar nichts geht. Das ist ja auch, da hatte uns ja gestern erst der Buchhändler wieder einen empfohlen, wo eben auch Freundschaften so im Mittelpunkt steht. Habt ihr denn beide irgendwie auch so ein Lieblingsfreundschaftsbuch, Freundschaftsroman noch so für euch selber? Außer Hanni und Nanni?
Ja, tatsächlich. Bei mir ist, ich gucke mir das, und es ist mir dann auch eingefallen, ich zum Beispiel Funkstille ist ein Buch, das ich sehr toll fand. Und da ging es um den Kontaktabbruch, weil tatsächlich habe ich so gemerkt, wenn ich mich mit dem Thema Freundschaft jetzt hier im Bereich Buch beschäftigt habe, eben auch wieder diese Problemstellung zu gucken, warum, was passiert da, wie geht Freundschaft schief, was kann man besser machen. Das ist so ein anderer Blick, aber dass ich jetzt so... Im Kinderbuch finde ich das viel und im Jugendbuch. Da finde ich immer wieder Bücher, wo ich so denke, boah, wie schön ist das denn? Also es ist wirklich sowas, wo man sich nochmal freut. Und wir haben ja auch vorhin nochmal Honey und Nanny. Das ist sowas, das hat mich einfach total geprägt und begleitet. Also ich wollte unbedingt in Internat ziehen, als ich in dem Alter war, weil ich dachte, da geht's ja super ab. Und ich bin im Schwimmbad meiner Freundinnen.
Ich habe auch sofort an Chick gedacht, weil du sagst, ja, Kinder- und Jugendliteratur, na, das ist auch einfach so eine tolle Freunde-Geschichte. Wo sich, finde ich, sind ja zwei, Mike Klingenberg und Chick, die sind ja erstmal sehr unterschiedliche Figuren, aber die ergänzen sich einfach so fantastisch. Ne? Mike muss dann da die Sommerferien allein verbringen, sein Vater haut mit der Assistentin irgendwie ab, die Mutter ist in der Klinik und dann kommt halt einfach Chick mit dem geklauten Lader um die Ecke. Perfekt, da treffen sich einfach die, die sich treffen sollten und fahren zusammen da in die Walachei.
Und das sind dann oft die Freundschaften, die dann später in den Erwachsenenbüchern quasi nochmal anders betrachtet werden. Also offenbar sind einige Bücher auf unsere Empfehlung Liste, die dann, wie ich am Anfang sagte, auch wieder zu Freunden werden können. Kim Kindermann und Miriam Zevan, das vielen Dank für diesen inspirierenden Überblick über die neuen Bücher zum Thema Freundschaft zu finden auf unserer Empfehlungsliste für den Monat Juni.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn der Balkon bepflanzt ist und die ersten Hummeln über die Blüten herumbrummen, dann ist das doch immer ein Grund zur Freude. Aber wenn dann die Wespen hinterherkommen, da freut man sich eigentlich gar nicht mehr. Irgendwie nerven sie, weil sie sich ganz schlecht verscheuchen lassen und ein Stich von Wespen auch ganz schön wehtun kann. Der Biologe Michael Ohl, der scheint ein ganz anderes Verhältnis zu Wespen zu haben. Er hat ihnen ein ganzes Buch gewidmet und Andrea Rödig hat es gelesen. Frau Rödig, Wespen sind eher lästig, finde ich, und anders als bei Bienen weiß ich auch gar nicht so richtig, wofür die eigentlich gut sind. Ich nehme an, der Autor, der weiß das, der hat eine schlüssige Antwort.
Ja, der Autor ist ja Biologe, hat aber auch Philosophie und Wissenschaftsgeschichte studiert und hat einen breiten Zugang zu Wespen. Vor allem ist er aber passionierter Wespenforscher und er will den schlechten Leumund der Wespe als so ein stechender Störenfried, den will er erstmal aufpolieren. Ja, und das also ist immer pro Wespe das ganze Buch. Die erste Erkenntnis, die er uns mitgibt, ist, wir kennen Wespen eigentlich gar nicht. Also was da auf dem Pflaumenkuchen so klebt bei uns und irgendwie uns stört, sind die Arten nur Vespula germanica und Vespula vulgaris. Und die sind zwar zahlreich, machen aber echt nur 1% der Wespenarten weltweit aus. Und jetzt zu Ihrer Frage, wozu sind Wespen eigentlich gut? Weil es eben viele Wespen gibt. Es gibt sogar Wespen, die Blumen bestäuben. Es gibt Wespen, die Honig produzieren. Es gibt Wespen, die man zur Schädlingsbekämpfung einsetzen kann, die Schlupfwespen. Ich glaube, das kennen alle, die Kleidermotten haben. Und nicht zu vergessen, Wespenlarven sind auch extrem eiweißreich. Das heißt, man kann sie essen. Und in Japan werden gefüllte Wespennester werden hohe Preise erzielt. Und in China, glaube ich, werden Wespenlarven, zumindest sagt das der Autor, sind das die am häufigsten verzehrte Insektenart.
Jetzt haben Sie schon so ein paar ganz witzige Sachen erzählt, so anekdotische. Wie nähert sich denn der Biologe Michael Ohl dem Insekt? Kommt er da auch über solche Geschichten eben ihm nahe?
Ja, genau. Also es ist ja ein kurzer Abriss, dieses kleine Büchlein, und er nähert sich dem von ganz verschiedenen Seiten. Also es ist sozusagen ein Best-of der Wespe. Es geht zum Beispiel um die Architekturen der Wespennester. Es geht um den Aufbau des Stachels. Interessant. Es geht um die Messung von Schmerzintensität. Es gab ja jemanden, der hat den Schmerzindex erstellt, wie schmerzhaft eigentlich Wespenstiche sind von verschiedenen Arten. Und ich muss sagen, die biologischen Passagen am interessantesten. Mir war zum Beispiel nicht klar, dass Wespen, Ameisen und Bienen ganz eng verwandt sind. Das sind die sogenannten Hautflügler. Also die gehören biologisch oder artspezifisch, taxonomisch zusammen. Und ich fand auch, mir war nicht so klar, was die für ein Sozialleben haben. Also es gibt so eine grobe Unterscheidung, oder eben kein Sozialleben. Es gibt eine grobe Unterscheidung zwischen solitär und sozial lebenden Wespen. Und die solitären Wespen, und ich glaube, das sind die meisten Arten, nisten die Weibchen alleine. Die graben oder bohren Löcher in die Erde oder ins Gemäuer, legen die Eier mitsamt einer, und das ist das wichtig, gelähmten Beute ab. Also das heißt, sie lähmen eine Beute, irgendein Insekt, und legen das dann mit in das Loch rein. Und wenn die Larven schlüpfen, haben sie dann also gleich frische Eiweißnahrung. Und die sozialen Wespenarten sind halt, wie wir sie kennen, also oder wie wir unsere Vespula germanica kennen, also die eben wie die Bienen um so eine Königin herum, also das Nest bauen, und die Königin legt halt die Eier ab und produziert sozusagen ihren ganzen Staat. Und jetzt sagt der Michael Ohl auch, warum tun die Arbeiterinnen das eigentlich? Also will man nicht eigentlich seinen eigenen Nachwuchs durchbringen? Warum kümmern die sich so aufopferungsvoll um die Kinder der Königin? Und das kann er erklären mit dem Chromosomensatz der Wespen. Also die haben einen, das ist jetzt zu kompliziert, haplodiploiden Chromosomensatz, sind aber mit ihren Schwestern näher verwandt genetisch als mit ihren eigenen Kindern. Und deswegen macht das sogar genetisch Sinn, dass sie sich kümmern. Das gilt natürlich auch für Bienen und für Ameisen. Also es gibt wahnsinnig viele so kleine, richtig tolle Erkenntnisse in diesem Buch, was es sehr vergnüglich zu lesen macht.
Also es ist ein Überblickswerk, aber es geht nicht nur biologisch darin zu, wenn ich Sie richtig verstehe.
Nee, es geht auch um Kunst- und Kulturgeschichte. Also Michael Ohl will natürlich sagen, also fragt sich, wieso finden wir eigentlich Bienen so toll und nicht die Wespen? Die haben ja auch irgendwie was. Sie sind tragisch und heroisch, eigentlich auch so ein bisschen unmoralisch. Und also er ist auf jeden Fall pro Wespe. Er geht auch das Buch ist ja bebildert und er geht auch auf Kunstgeschichte ein. Er zeigt also zum Beispiel, wie in der Malerei Wespen und Bienen sehr oft verwechselt werden. Oder man auch nicht so genau weiß, in historischen Stillleben, also sind oft die falschen Insekten auf den falschen Lebensmitteln zu sehen. Also da sieht man zum Beispiel einen Schmetterling auf einer Süßspeise, wo eigentlich eher eine Wespe sitzen müsste, oder eine Wespe auf einer Zitrone. Aber da gehört die auch nicht hin. Und die Biene Maya kommt auch vor, also mit ihrer klassischen gelb-schwarzen Färbung, die so klar ist, wie die eigentlich die Bienen gar nicht so klar haben, sagt eben auch Michael eigentlich, Ohl meint also, eigentlich müsste das Wespe-Maja heißen.
Jetzt ist das Buch ja in der Reihe Naturkunden bei Matters und Seitz erschienen. Und das sind ja immer eigentlich sehr, sehr schön gemachte Bücher. Wie sieht das denn hier aus? Gibt es da auch noch in der Hinsicht was zu entdecken?
Ja, es sind also ist total, also wie immer eigentlich ganz liebevoll bibliophil gemachtes kleines Bändchen, also mit historischen Abbildungen und Zeichnungen. Und besonders schön fand ich da drin die Schnitte, also durch verschiedene Wespennester, also diese Architekturen der Nester, die sozial lebende Wespen anlegen. Und dann gibt es hinten auch noch so kleine Wespenporträts, also da mit Zeichnungen. Da gibt es zum Beispiel eine orientalische Mauerwespe mit absolut dünner, schmaler, langgezogener Taille, oder auch eine Kotwespe, die frisst lieber Fliegen, also hat Fliegen als Beute oder Fliegenlarven und ist deswegen eher auf Misthaufen und Mülltonnen zu finden, also nicht nur auf unseren Süßspeisen oder auf unseren Grillwaren. Und wenn ich irgendwas Kritisches zu dem Buch sagen soll, dann ist es nur, dass man eigentlich viel mehr wissen will. Es ist zu kurz. Es ist ja ein kurzes Überblickswerk. Und ich habe mir tatsächlich nach der Lektüre des Buches gleich sofort ein ganz dickes Buch von Michael Ohl besorgt, nämlich Stachel und Staat. Und da geht er ganz ausführlich auf all die Themen ein, die hier nur angerissen sind. Also man kann dann durchaus auch noch woanders weiterlesen. Das Buch ist, aber macht total Lust, einfach mehr über Wespen zu wissen.
Und sie vielleicht auch anders zu betrachten, oder wedeln Sie die immer noch weg, wenn eine angeflogen kommt, jetzt nach der Lektüre?
Sagen wir mal so, intellektuell finde ich, ist das wirklich, sehe ich sich jetzt anders. Man soll sie nicht wegwedeln, man soll sie auch nicht anpusten, lernen wir auch in dem Buch, weil dieses CO2-Gemisch, also im Atem, macht die erst recht wild. Ja. Sagen wir so, die reale Wespe, muss man mal schauen, also ob ich die jetzt lieber mag, das weiß ich noch nicht, noch sind noch nicht so viele da, aber auf jeden Fall sehe ich sie komplett anders und sehe eben auch, dass man sie positiver, also dass es auch so ein bisschen pushig ist von uns, immer die Wespen, also die Bienen süß zu finden aber auf jeden Fall schön zu betrachten, weil sie uns den Honig geben, aber die Wespen nicht, also von daher ändert es auf jeden Fall den Blick auf die Wespen.
Andrea Rödig war das über Michael Ohls Wespenporträt erschienen. Es ist beim Berliner Verlag Matthes und Seitz in der Naturkundenreihe. 160 Seiten kosten 22 Euro. Es war weltweit der erste Strafprozess zur syrischen Staatsfolter, bei dem im Januar 2022 das Oberlandesgericht Koblenz den Angeklagten Anwar R. zu lebenslanger Haft verurteilt hat. Und zwar wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Denn Anwar R. soll für die Folter tausender Menschen und für 27 Morde verantwortlich gewesen sein. Ein Jahr hat dieser Prozess gedauert und unter den Prozessbeobachtern war auch das arabisch-deutsche Literaturkollektiv Wiese aus Berlin. Berlin und hat den Prozess auf ganz eigenwillige, künstlerisch-literarische Weise protokolliert. Wie, das kann man sich jetzt im Internet anschauen, denn diese Protokolle sind als Al-Khatib-Glossar online gestellt worden. Und bei mir ist jetzt eine der Initiatorinnen, die Literaturwissenschaftlerin Miriam Reiner. Sie ist auch Teil des Kollektivs und ich freue mich, dass Sie jetzt hier sind. Hallo, Frau Reiner.
Ja, danke für die Einladung.
Wie kam es denn überhaupt, dass Sie als deutsch-arabisches Literaturkollektiv damals auf die Idee gekommen sind, da ständig nach Koblenz zu fahren? Das ist ja jetzt nicht gerade hier um die Ecke.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das hatte einerseits mit der Zusammensetzung der Gruppe zu tun. Also sozusagen, dass uns auch im Vorlauf des Prozesses uns klar war, dass das was wird, was uns als Gruppe sehr stark interessiert, weil Leute Teil der Gruppe sind, die sozusagen betroffen sind von Gewaltgeschehen in Syrien, aber auch eben sehr genau Bescheid wissen über die politische und Lage und auch sozusagen die Lage der Prozesse, die jetzt gerade anlaufen. Das ist ja, Al-Khatib ist der erste Prozess, wie Sie anmoderiert haben, aber sozusagen nicht der einzige. Und uns war wichtig, weil wir ein Übersetzungskollektiv sind, die Rolle der Übersetzung in diesem Prozessgeschehen etwas genauer anzugucken, weil sozusagen dadurch, dass der Prozess in Koblenz stattgefunden hat, Prozesssprache natürlich Deutsch war, aber viele der Nebenklägerinnen und Zeuginnen sowie auch der Angeklagte Arabisch sprechen. Und da dachten wir als Gruppe, dass wir da eigentlich einen ganz guten Perspektive drauf bringen könnten, damit diese Rolle der Übersetzung nicht völlig unter den Tisch fällt. Mhm. Das war das eine. Das andere war, dass wir gemerkt haben, dass der Prozess eben angefangen hat zu einem Zeitpunkt, wo gerade die Pandemie hier losging und auch sozusagen medial nicht so sehr die Aufmerksamkeit war auf diesen eben historisch doch sehr wichtigen Prozess, sodass wir gedacht haben, das ist jetzt auch wichtig, sozusagen zivilgesellschaftlich dahingehend zu arbeiten und das jetzt in ein öffentliches oder größeres Bewusstsein zu rücken.
Ich hatte auch den Eindruck, dass das viel so ein bisschen untergegangen ist in der Aufmerksamkeit. Aber wie sind Sie dann vorgegangen? Haben Sie sich da hingesetzt und haben mitgeschrieben? Weil Aufnahmen machen darf man ja wahrscheinlich nicht bei so einem Prozess.
Genau, wir hatten zunächst vor, dass wir uns einfach nur die, weil wir eben ein Literaturkollektiv sind, wir arbeiten mit Texten, dass wir uns die Protokolle, die dazu schon entstanden waren, das ECCHR zum Beispiel, das Center for European and Constitutional Rights, hat jede Sitzung mitprotokolliert, aber auch zum Beispiel die syrische Journalistin Luna Watfa. Und wir haben uns erstmal diese summarischen Protokolle angeguckt und verglichen auch sprachlich, was wird da auf Arabisch, was auf Deutsch mit protokolliert, und sind dann aber sehr schnell drauf gekommen, dass wir oder unsere Aufmerksamkeit eigentlich immer dem Wortlaut gilt. Also was wird genau wie und wie gesagt? Und deswegen wurde uns klar, wir müssen aus Berlin anreisen und sind dann eben auch in Tandems oft. Wir haben versucht eben immer, dass jemand mitreist, der oder die das Arabische versteht und mitschreiben kann, und jemand anders, der das Deutsche mitschreiben kann, dass wir immer in Zweierteams nach Koblenz gefahren sind. Das haben wir natürlich nicht dieses ganze Jahr machen können, aber sozusagen exemplarisch für einige Sitzungen.
Und das, was man jetzt sehen kann, also das Glossar, was veröffentlicht wurde, das verstehen Sie als literarische Übersetzungskritik. Was genau, wie ist das gemeint oder was kann man da genau jetzt untersuchen und sehen?
Ja, das Glossar sozusagen in dieser Form auch war uns am Anfang, glaube ich, gar nicht klar, aber sozusagen durch die Mitschriften und durch die Besprechung der Mitschriften sind wir darauf gestoßen, dass es sehr viele unübersetzte Wörter gab im Prozessgeschehen, dass es Dinge gab, die dadurch, dass eben der sozusagen das Gespräch im Gerichtssaal natürlich sehr flüchtig und sehr schnell abläuft, gewisse zwischensprachliche Schwierigkeiten oder Übersetzungsschwierigkeiten überhaupt nicht so den Raum bekommen haben, die sie vielleicht haben sollten. Dass es zum Beispiel sehr viele Redewendungen gab, die angesprochen wurden, die oft eine Sprache der Drohung oder Erziehung war. Also dass zum Beispiel gesagt wurde, wir werden dich hinter die Sonne bringen, um sozusagen dieses gewaltvolle Verschwinden lassen zu beschreiben. Oder dass man in Syrien zum Beispiel über Leute, die im Gefängnis sitzen, oft sagt, die sind bei der Tante. Und das sind so Redewendungen, die uns ja gar nicht geläufig sind, die auch in diesem Gerichtssaal sozusagen irgendwie auf taube Ohren oder unter den Tisch gefallen sind. Und das war uns nochmal wichtig, da genauer hinzugucken. Es gab andererseits zum Beispiel Worte, arabische Worte, die sich einfach auch dann von deutschen Gerichtsangehörigen weiterverwendet wurden, wie zum Beispiel das Wort Shabiha. Das bezeichnet eine Miliz, die sich unter Assad gegründet hat. Und das Wort an sich hat aber noch viel mehr sozusagen Bedeutungspotenzial oder auch ganz anders. Das heißt eigentlich zum Beispiel wortwörtlich Gespenst. Es kann aber auch jemanden Ohrfeigen bedeuten. Und da hatten wir zum Beispiel jemanden, der das literarisch bearbeitet hat und da in kleinen Szenen immer wieder zum Beispiel da dieses Wort auch, das sozusagen jetzt gewaltbehaftet ist und in diesem Prozessgeschehen auch nur so verwendet wurde, dem wieder auch ein anderes Umfeld zu geben. Und
wäre genau. Vielleicht gar nicht schlecht, wenn da auch literarische Übersetzer bei solchen Prozessübersetzungen mitwirken würden, oder? Wenn ich eben
würden
so
wir
zuhöre.
Auch sagen.
Wäre das so eine Idee oder was ist so die Idee, was dieses Glossar vielleicht auch bewirken könnte?
Ja, also sicherlich jedenfalls dem Wortlaut sozusagen Dauer zu verleihen, weil das ist natürlich im deutschen Gerichtssaal, so wie das momentan ist der Wortlaut ja total, hat absolute Gültigkeit, aber eben sehr kurze Dauer. Und das heißt, das, was so dort so flüchtig gesprochen wird, gerade wenn es undokumentiert bleibt, und Sie haben das eben schon angesprochen in Koblenz, es gab mehrere Appelle an das Gericht, dass das mitgeschnitten wird, entweder audiovisuell oder eben schriftlich. Und das ist nicht geschehen. Und das heißt, das ist jetzt leider sozusagen ein Text oder etwas Gesprochenes, worauf wir uns jetzt nicht wieder beziehen können, außer durch diese Mitschriften, die entstanden sind im Raum. Und natürlich sozusagen ist das Glossar als Form eh immer etwas Nachgehängtes. Also wenn wir in herkömmlicher Weise an ein Glossar denken, ist es oft etwas, was in einem Buch im hinteren Teil steht, wo eine Wortliste ist, die nochmal irgendwie Fremdwörter erklärt oder übersetzt. Und wir sind sozusagen zeitlich diesem Prozessgeschehen auch nachgeordnet, aber versuchen eben die Auseinandersetzung mit dem, was dort gesagt wurde und zur Sprache gebracht wurde, etwas zu verlängern und eben auch dem andere Räume zu öffnen.
Ich wollte gerade sagen, auch auf eine andere Ebene zu heben, wenn man da reinkommt, dann fand ich total faszinierend, dann tut sich ja so eine Art Landschaft oder Landkarte auf und dann tauchen da so einzelne Worte auf, die man anklicken kann. Was war das für eine Idee? Fand ich ganz toll.
Ja, wir haben mit dem New Media Artist oder neuen Medienkünstler Grayson Earle zusammengearbeitet, um diese virtuelle Plattform aufzubauen. Und eine Kollegin von mir, die bildende Künstlerin Maru Yunis, hat diese Landkarte entworfen, von der Sie sprechen. Und ich glaube, uns ging es da sehr stark darum, die Desorientierung, die wir auch erfahren haben, um sozusagen in die komplexe Geschichte dieses Prozesses einzusteigen, die irgendwie visuell auch wieder spürbar zu machen oder durch die Navigierbarkeit dieser Landkarte nachfühlbar zu machen. Und das heißt, es gibt jetzt diese eher imaginäre 3D-Karte, die eigentlich mehr so ein Ausdruck ist, und also sozusagen eine Materialisierung der affektiven Arbeit, so wie wir sie im Kollektiv erfahren haben. Wir haben ja auch total große, sozusagen unterschiedliche Wissensstände gehabt oder auch unterschiedliche Gefühle gehabt zu diesem Prozess. Und das ist sozusagen eine Schicht und darüber liegen, wie Sie sagen, die Wörter oder die Glossareinträge eingeschrieben in diese Landschaft, wie so Bruchstücke. Genau. Und das war für uns sozusagen auch eine Ebene, wo man ein bisschen spielen konnte mit einer zerstörten Landkarte von Damaskus zum Beispiel. Das ist, wenn man diese Bruchstücke zusammensetzen würde, sind sie ein bisschen wie so Schilder in einer Landschaft, die wie Syrien jetzt teilweise gerade aussieht. Und das so übereinander zu legen, war uns wichtig. Und dann sozusagen kann man auf diese Wörter klicken oder diese Glossareinträge und sieht dann auch nochmal, dass die oft untereinander verbunden sind. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Organisationsprinzipien auf dieser Oberfläche, was uns eben auch wichtig war, so dass Leute unterschiedlich sozusagen Eingang finden können in dieses Thema und sich da unterschiedlich durchfinden können, ohne dass wir das großartig vorgeben.
Und jetzt ist das Projekt ja fertig. Was machen Sie jetzt bei Wiese im Moment?
Genau, also wir sind jetzt mit dem Prozess Glossar erstmal am Ende. Das hatte sozusagen war vielteilig. Wir hatten auch eine kleine Ausstellung im Rahmen des Glossars im Theater X, wo wir momentan beherbergt sind. Mit denen planen wir jetzt auch weiter zu kollaborieren. Es kann auch sein, dass dieses Glossar nochmal in anderer Form aufgearbeitet wird, sagen wir mal zum Beispiel als ein Theaterstück aufgegriffen wird oder so. Aber an sich kehren wir jetzt erstmal auch wieder zurück zu der Arbeit, wie wir sie sonst tun. Und wir sind eben eine Schreibwerkstatt, momentan vorrangig übersetzend aus den Sprachen Deutsch und Arabisch. aber sozusagen auch offen für neue.
Miriam Rainer, vielen Dank, dass Sie uns besucht haben. Miriam Rainer ist Mitglied des deutsch-arabischen Kollektivs Wiese und das Glossar, das sich wirklich unbedingt lohnt, da mal reinzuschauen, das finden Sie unter dem Stichwort www.al-katib.com.